Worte haben Macht. Manchmal sogar mehr als gedacht. Total leicht ist jemand verletzt. Manchmal fühlt sich jemand versetzt. Worte sind manchmal Rauch und Schall. Worte verursachen aber auch Streit und Knall. Worte können auferbauen und gleichzeitig zu Fall bringen. Sie sind gut und schlecht. Und um Worte soll es heute gehen. Und zwar um ganz besondere, die der Heilige Geist nämlich gibt. Und ich freue mich drauf, euch ein bisschen was erzählen zu dürfen. Und hoffe, dass alle anderen Beteiligten, die noch so zu mir dazugehören, zum Beispiel das Jammern da hinten, die Ruhe geben. Genau, es ist das erste Mal, dass ich predige, seitdem ich Mama geworden bin. Es ist 7 Monate her, dass ich das letzte Mal gepredigt habe. Aber ich freue mich schon mindestens seit August wieder drauf, endlich wieder predigen zu dürfen, weil ich es einfach gerne mache. Und ich hoffe, ihr dürft euch mit mir freuen. Ich darf ein bisschen in der Reihe weiterführen, die wir eigentlich so dabei sind, als Gemeinde zu betrachten. Die letzten Monate, die letzten Wochen nicht ganz so konsequent. Da kommt mal hier und da was Besonderes dazwischen. Aber wir gucken uns eigentlich so ein bisschen die Geistesgaben an. Also die Dinge, die der Heilige Geist uns gibt, für, ja, wofür eigentlich? Wer aufgepasst hat, weiß bestimmt schon, wofür die Geistesgaben sind. Und ich behandle die, wofür man Worte braucht. Die sogenannten Sprachengaben. Und das sind die Zungenrede und die Prophetie. Und praktischerweise, als hätte Paulus das schon geahnt, hat er einfach auch noch ein Kapitel geschrieben, genau mit den beiden in einem Kapitel vereint. Deshalb dachte ich, lese ich euch damit vor und dann bin ich eigentlich fertig. Und das in die Richtung. Also, ihr dürft mit mir aufschlagen. 1. Korinther 14. Da stehen die nämlich beide drin. Ich fange mal an zu lesen. Ich nutze nachher noch den ein oder anderen Vers, den ich jetzt noch nicht vorlese. Also, wer seine Bibel aufschlägt, darf sie da gerne aufgeschlagen lassen. Ihr tut gut daran. Da heißt es ab Vers 1, 1. Korinther 14, bleibt auf dem Weg der Liebe, strebt nach den Geistesgaben, vor allem aber danach, prophetisch zu reden. Wenn Zungen redet, spricht nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Er redet im Geist von Geheimnissen. Wer dagegen prophetisch redet, spricht zu Menschen. Er erbaut, ermutigt, tröstet. Wenn Zungen redet, baut sich selbst auf. Wer aber prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen redet. Vor allem aber möchte ich, dass ihr prophetisch redet. Wer prophetisch redet, ist größer, als wer in Zungen redet. Es sei denn, er übersetzt es, damit die Gemeinde Erbauung zuteil werde. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ist doch eigentlich jetzt klar, oder? Okay, Hans hat alles verstanden. Ich werde ein bisschen darauf eingehen, auch wenn Paulus schon ganz viel sagt. Ich glaube, ich habe meine Predigt so ein bisschen zweigeteilt, weil Paulus redet ganz viel von Prophetie und Zungenrede durcheinander. Und als ich das erste Mal durchgelesen habe, dachte ich, warte, was meint jetzt was? Was hat er zu Zungenrede gesagt und was sagt er zu Prophetie? Deshalb habe ich das zweigeteilt. Ich rede erst über Zungenrede und danach über Prophetie. Natürlich hier und da werde ich das eine beim anderen erwähnen, aber ich trenne das so ein bisschen. Ich starte mit der Zungenrede. Zungenrede ist so ein bisschen was, die einen finden es cool, die anderen haben schon mal was von gehört, aber es hat so was, ich sag mal so geheimnisvoll, mystisch vielleicht, keine Ahnung, weil Paulus geschrieben hat, jemand redet in Geheimnissen, was ist das genau und was hat es damit auf sich? Zungenrede ist auch die Gabe, die man so mit den Pfingstlern verbindet. Das ist so die Gabe, die stehen da und reden irgendwas Unverständliches, was auch immer. Und tatsächlich war es auch rein geschichtlich so, dass so um 1900, also als auch in Deutschland die Pfingstbewegung losgegangen ist, sind manche Leute davon ausgegangen, dass jeder, der irgendwie was mit dem Heiligen Geist tut, auf jeden Fall auch in Sprachen redet oder in Zungen redet. Ihr merkt schon, ich benutze beide Wörter, in Zungenreden, in Sprachenreden, Sprachengebet. Das meint alles das Gleiche. Das kommt nämlich daher, im Griechischen heißt es, steht da das Wort Glossa. Und das kann sowohl mit Zunge als auch mit Sprache übersetzt werden. Das heißt, wenn jemand von Zungenrede spricht und jemand anderes von Sprachenrede, meint es das Gleiche. Es gibt aber trotzdem Unterschiede. Aber darauf gehe ich gleich ein. Paulus hat da schon in seinem Text schon ganz viel erwähnt. Aber ich muss sagen, ich fand es nicht so richtig geordnet. Und es ist auch nicht, es umfasst nicht alles. Weil sein Anliegen ist nicht, dass die Korinther verstehen, was es ist. Die Korinther kannten die Sprachenrede. Die hatten das in ihrer Gemeinde ganz, ganz viel. Deshalb sagt Paulus nicht, guck mal hier, erstens, das ist so, zweitens, ihr empfangt es so, drittens, das macht nur deshalb und viertens, so und so. Sondern er argumentiert nur, guck mal, ihr wisst doch, das ist so und das ist so und deshalb vergleicht er das dann. Das ist kein hier, wie heißt das heutzutage, was man über gibt auch so YouTube-Kanäle, How-To, was auch immer, wo eins nach dem anderen erklärt wird. Das ist das nicht von Paulus. Die kannten das schon, die Korinther, die Sprachenrede. Paulus erklärt das, weil es damals Missstände gab. Das mit der Zungenrede in der Prophetie hat nicht so ganz perfekt in der Gemeinde funktioniert, wie Paulus sich das vorgestellt hatte. Ich würde mal behaupten, heute funktioniert es auch nicht so, wie Paulus sich das vielleicht gedacht hat, vielleicht auch, wie Gott sich das gedacht hat. Aber es gibt andere Missstände. Und deshalb dachte ich, dass ich euch auch ein paar andere Punkte nenne, als das, was Paulus geschrieben hat, weil das, was uns beschäftigt, was anderes ist, als damals die Korinther beschäftigt hat. Die hatten andere Probleme als wir heute. Zuallererst kann man festhalten, dass die Zungenrede ist ein Geschenk Gottes. Es handelt sich um irgendeine Sprache, die ein Mensch spricht, die er nicht gelernt hat. Ich meine, eine Muttersprache lernt man von seinen Eltern, man kann eine Sprache in der Schule lernen, man kann in ein anderes Land reisen und so eine Sprache lernen. Das ist das nicht. Es ist eine Sprache, die ein Mensch nicht gelernt hat. In 1. Korinther 12, da werden alle Gaben so nacheinander aufgezählt und in Vers 10 wird die Zungenrede genannt. Da heißt es Arten von Zungen. Und das ist beides in Plural, also Arten von Zungen. Und das lässt darauf schließen, dass es irgendwie unterschiedliche Arten, Versionen, was auch immer von Zungenrede gibt. Was genau Paulus damit meint, erzählt er da nicht danach auf, das wäre ganz praktisch, dann wüssten wir so schwarz auf weiß, ah, das und das und das, meint er. Er nennt das nicht so genau, weil die Korinther kannten das ja. Die wussten, ah, natürlich, wenn er davon redet, dann meint er das, das und das. Logisch. Wir wissen das heute nicht so, wie die Korinther das wussten. Wir wissen andere Dinge. Und wir können Unterschiedliches ableiten aus dem, was wir so in der Bibel lesen oder auch erfahren und erleben. Und deshalb will ich so ein bisschen auf die eingehen, was gibt es an unterschiedlichen, ich sag mal, Versionen, nenne ich sie einfach mal. Das eine, was uns vielleicht nicht ganz so geläufig ist, aber was eigentlich in der Bibel als erstes im Neuen Testament so genannt wird, wahrscheinlich, ist, es gibt Sprachen, da wird jemand eine irdische Sprache geschenkt. Sprich, ich könnte plötzlich einfach Japanisch reden, habe das aber nie gelernt. Das ist eine Version von Sprachenrede. Wahrscheinlich war das so zu Pfingsten, zumindest wurden die Apostel von jedem verstanden. Es kann gut sein, dass das eben da der Fall war. Geschichtlich ist es so gewesen, auch in den Anfängen der Pfingstbewegung, dass gedacht wurde, jeder, der die Zungenrede hat, der redet in irgendeiner anderen Sprache, die es irgendwo auf der Welt gibt. Zum Beispiel in Japanisch, in, weiß nicht, in einem afrikanischen Stamm, vielleicht auch in Spanisch, wenn die keine Ahnung hatten, was das war. Und die dachten, jeder, der die Zungenrede hat, der ist ausgesandt als Missionar. Und er muss sich halt seinen Stamm suchen, sein Volk suchen, wo die Sprache verstanden wird. Und jedem, dem Gott die Zungenrede gibt, der ist ausgesandt und der sollte Missionar sein. Tatsächlich war es auch so, eine Sprache empfangen, die es irgendwo anders gab. Und Gott hat dadurch auch gewirkt. Heute können wir eine Sprache lernen, da gibt es Übersetzungssachen. Gott hat das auch damals schon einfach übernommen und hat die Sprache geschenkt. Aber es ist nicht immer so, dass wenn eine Sprache empfangen wird, es darum geht, dass wir in die Mission gehen. Das ist, sag mal, ein Bruchteil. Mir ist es bisher begegnet, zumindest habe ich noch keine Sprache empfangen. Es wäre einfach, so mit Spanisch, als wir in Mexiko waren. Wenn ich es auch verstehe, naja gut, ist ganz praktisch. Es gibt noch eine andere Vision, die uns deutlich häufiger zumindest hier auch in der Gemeinde, begegnet. Und das ist, ist ein Sprechen von einer Sprache, die es nicht unbedingt auf der Erde gibt. Manche sagen auch Engelszungen dazu oder himmlische Sprachen. Das heißt, ein Mensch empfängt eine Sprache und redet in einer Sprache, die niemand im Raum versteht und die auch nicht dafür da ist, dass er irgendwo in die Mission geht, sondern die von Gott empfangen ist. Was hat es mit der Sprache auf sich? Und wozu ist die eigentlich da? Paulus sagt ein bisschen was dazu. Und zwar steht in 1. Korinther 14, Vers 2, was ich vorgelesen hatte. Wer in Zungen redet, spricht nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Und ich denke, das ist eigentlich das Allerwichtigste bei der Version von Zungenrede. Es geht darum, dass man eine Sprache empfängt und der die spricht, der redet damit zu Gott. Das ist eine Sprache zwischen dem Beter oder dem Sprecher und Gott. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen, wie wenn der Geist in uns direkt mit Gott kommuniziert. Der Geist in uns nutzt die Zunge und redet damit zu Gott. Das, was im Kopf ist, an Verstand ist, das wird außen vor gelassen, das wird umschifft. Weil der in der Sprache betet, der versteht allermeistens nicht, was er da sagt. Das können Sachen sein wie Fürbitte oder Dank oder Anbetung, die an Gott gerichtet sind. Das ist eine Sprache zwischen dem Beter, dem Geist und Gott direkt. Und warum gibt's die dann? Wenn niemand die versteht außer Gott, wofür ist die da? Auch das hat Paulus schon genannt in 1. Korinther 14, Vers 4, hatte ich vorgelesen. Ich lese es nochmal. Wer in Zungen redet, baut sich selbst auf. Lese mal nur den ersten Teil von dem Vers. Wer in Zungen redet, baut sich selbst auf. Das heißt, die Person, die in Sprachen betet, die ermutigt damit sich selber. Und ich habe das selber schon erlebt, wenn ich in Sprachen gebetet habe, dass ich davor dachte, oh je Gott, ich habe keine Ahnung, wie das werden soll. Keine Ahnung. Und ich hatte manchmal selber nicht mal Worte dafür, was ich überhaupt sagen soll. Ich wusste nur, irgendwie ist es halt, nicht ganz so toll. Aber wenn ich das genutzt habe, dann habe ich schon erfahren, dass ich wie Freude empfangen habe oder Mut empfangen habe, Dinge zu tun. Manchmal weiß ich nicht, was ich beten soll oder ich habe 5 Minuten gebetet und mir fällt nichts mehr ein. Und dann in Sprachen weiter zu beten, hat eine Macht, hat eine Kraft. Das ist ein Teil, weshalb Worte Macht haben. Und deshalb ist Sprachengebet wichtig, weil es den Beter selber erbaut, der das ausspricht. Das ist nicht dann für die anderen, das ist für die Person, die das ausspricht. Das ist eine Sprache zwischen dem Beter oder dem Sprecher und Gott. Es ist aber so, dass ich gesagt habe, der das spricht, versteht das normalerweise nicht. Damit hatten die Korinther überhaupt kein Problem. Die fanden das super. Bei denen standen Leute vorne und die haben geredet und irgendwas Unverständliches und keine Ahnung und alle haben zugehört und die waren es auch von ihrer Kultur her gewöhnt, dass die so einem Gott gedient haben. Da war es durcheinander. Bei uns in der westlichen Kultur ist es ein bisschen anders. Wir sind sehr vom Verstand her geprägt. Und was man nicht versteht, das kann man eher lassen. Das ist zumindest unverständlich. Ich meine, man kann ja was tun, was Sinn ergibt, was man wenigstens versteht. So ist oft eine westliche deutsche Denkweise. Und ich kenne das auch von mir selber. In meiner Geschichte. Ich habe das Sprachengebet empfangen, da war ich, 14 oder 15 oder so. Und da hat ein Jugendpastor zu uns gesagt, er hat den Eindruck, hier sind Leute da, die das Sprachengebet empfangen. Er hat sowas noch nie gemacht. Er hat in dem Kontext noch nie für Leute so gesagt, hier empfangen wir das Sprachengebet. Aber er hat den Eindruck, also machte das. Und dann hatte ich ganz starkes Herzklopfen, wusste, ich bin das, ich muss das. Aber ich wusste gar nicht richtig, was das Sprachengebet ist. Ich hatte nur das Gefühl, ich muss da hin. Ich muss sagen, das bin ich. Das war so ein innerliches Drängen. Und dann bin ich hin und habe gesagt, okay Gott, was auch immer du vorhast, hier bin ich. Ich wäre da bereit, wofür auch immer. Und ich habe damals das Sprachengebet empfangen. Und so ein paar Wochen lang habe ich auch immer wieder in Sprachen gebetet, vor allem wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs war. Auch direkt auch noch auf der Veranstaltung habe ich in Sprachen gebetet. Aber ich dachte mir, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was das ist. Und ich verstehe das auch nicht. Auch wenn ich dann irgendwie Freude habe, ein bisschen komisch fand ich schon. Ich meine, meine Mama hat auch in Sprachen gebetet, aber die ist ja auch, meine Mama, die war ja schon erwachsen und erwachsene, erfahrene Christen tun sowas vielleicht. Aber ich hatte ja keine Ahnung davon. Also, und so hat sich das dann so ein bisschen etabliert, dass ich das immer weniger gemacht habe und das ist so in Vergessenheit geraten. Ich habe gebetet, was ich selber verstanden habe, habe meine Worte genutzt, da wusste ich wenigstens, was ich zu Gott sage. Und in meiner Erinnerung, ungefähr ganz, ganz, ganz lange viel später, ich habe versucht zu überlegen, an was für einem Datum ich das empfangen habe, jetzt als ich das vorbereitet habe, und wann ich mich daran erinnern konnte, an die nächste Situation. Wahrscheinlich lagen nur 1 oder 2 Jahre dazwischen. Das mag euch nicht so viel vorkommen. Als Teenie kommt es dir ungefähr vor wie 20 Jahre, kann ich das sagen. Ich bin noch nicht arg alt, aber es kam mir ewig vor. In meiner Beziehung zu Gott war so viel passiert und da lag einfach eine Ewigkeit dazwischen, wo ich vergessen hatte, dass es das Sprachengebet gibt, dass ich das jemals empfangen hatte und was ich damit irgendwie so anstellen soll. Aber ich war auf einer Veranstaltung und Gott hat mich daran erinnert und sagte, du, da war doch mal was. Ich sagte, ja, aber das war immer ein bisschen eine komische Sache. Und Gott hat gefragt, wärst du vielleicht bereit, das nochmal zu machen? Ich so, ja, wenn du willst, kein Problem. Und das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay Gott, es tut mir leid, dass ich das Sprachengebet so einfach vergessen habe, weil ich habe es nicht verstanden. Und ich habe an dem Tag das wieder angefangen und das kam wieder ganz langsam und es hat wieder mehr Raum eingenommen, ganz viel erlebt, wie dadurch Gott mein Herz erfrischt hat. Wie ich Kraft gekriegt habe in Situationen, wo ich selber nicht weiter wusste. Auch in einer Phase, wo einiges auf und ab ging und ich nicht selber beten konnte, in Sprachen beten konnte ich. Dafür hatte ich Worte, dafür hatte ich die Kraft und das hat mir meistens mehr Kraft gegeben. Das ist einfach meine eigene Geschichte da damit. Und ich will euch damit ermutigen, dass wenn ihr schon mal irgendwo was gehört habt oder das vielleicht schon mal empfangen habt und das vielleicht komisch findet, lasst es nicht einfach unter den Teppich fallen. Reaktiviert das wieder. Denkt da dran. Weil es ist ein unglaubliches Geschenk Gottes, diese Art von Sprachengebet. Es ist eine Art, wodurch wir uns erbauen. Es ist eine Art und Weise, wie Gott uns beschenkt. Und es ist eine Art und Weise, wo Worte Macht haben. Natürlich weiß das unser Feind und deshalb sagt er, vergiss es, das brauchst du nicht. Aber ja. Es gibt noch eine dritte Variante von Sprachengebet. Und die, von der spricht Paulus ja auch ganz viel. Das ist nämlich der Fall, wo Sprachengebet Auslegung braucht. Und das ist auch der Fall, wo weshalb immer wieder diskutiert wird, naja, soll man das in der Gemeinde nutzen oder nicht? Ja, man weiß ja nicht so genau, wenn es ja keiner versteht. Eine Version ist, wenn die Gemeinde davon profitieren soll, dann brauchst du Auslegung. Wenn ich hier vorne mit Gott in Sprachen rede, dann ist es für mich gut und dann ist es für Gott toll. Aber was habt ihr davon? Nichts. Ganz genau. Wenn ihr was davon haben wollt, sollt, wie auch immer, dann müssen das verständliche Worte sein. Und das ist, wovon Paulus hier redet. In Korinth war das wahrscheinlich der Fall, dass hier vorne irgendwelche krassen Typen standen, vielleicht so tolle wie Andi oder Simon oder so, und die haben hier vorne unverständlich rumgeredet. Vielleicht haben sie sich dabei noch toll bewegt oder was auch immer. Die haben sich so wahrscheinlich so richtig reingeredet und alle anderen haben so mehr oder weniger wahrscheinlich nicht zugehört, weil es gab wahrscheinlich mehrere, die in Sprachen geredet haben, aber die Gemeinde war so ein bisschen, jo, und was machen wir jetzt damit? Und da sagt Paulus, Leute, das soll nicht so sein. Wenn jemand hier vorne steht und der Rest zuhören soll, dann macht es in verständlichen Worte. Und darum geht's, wenn jemand hier vorne steht und das so präsentiert, sag ich mal, dann sollte das auch ausgelegt werden. Wenn das alle miteinander machen, dann geht es mehr meistens um eine Sprache zwischen Gott und uns. Und ich glaube, das ist auch die allermeiste Version, die uns heutzutage begegnet ist, dass es eine Sprache zwischen Gott ist und uns. Und dass es uns ermutigt. Davon hat die Gemeinde nicht so viel, aber es ist eine Gabe, die einzige, die wir immer nutzen können. Die Sprache zwischen Gott und uns, die ist immer nutzbar. Aber sie dient anderen nicht. Wenn es anderen was bringen soll, dann müssen es irgendwie verständliche Worte sein. Und damit kommen wir eigentlich schon zum zweiten Teil meiner Predigt. Für alle, die innerlich schon abgeschaltet haben, wir kommen jetzt zum zweiten Teil der Predigt. Im ersten Teil ging es um Zungenrede. Und ihr dürft wieder aufwachen für den zweiten Teil. Tatsächlich ging es mir auch schon ab und zu mal so, wir kommen zum zweiten Teil. Warte, was ist der erste Teil gewesen? Deshalb sage ich das. Ich kenne mich da selber. Der zweite Teil geht um Prophetie. Das ist der Teil mit verständlichen Worten, der anderen dient. Die Worte, die auferbauen. Zumindest sagt so Paulus in 1. Korinther 14. Wenn ich an Prophetie denke, dann fällt mir als allererstes das Wort Prophet ein. Also irgendwie wahrscheinlich jemand, der was mit Prophetie zu tun hat oder sowas. Jemand, der vielleicht so die Zukunft voraussagt und so, der weiß nicht. Das war so mein allererster vager Gedanke. Und ich denke, das ist auch was, was einem so öfter begegnet. Ein Prophet ist jemand, der die Zukunft voraussagt und so der Herr redet, sag ich mal. Im Alten Testament gibt es relativ viele Propheten. Aber es stimmt gar nicht immer, dass die einfach die Zukunft voraussagen. Darum geht es gar nicht in erster Linie. Wisst ihr, wer die erste Person war, die im Alten Testament, die der Bibel, als Prophet bezeichnet wurde? Die erste Person, die als Prophet bezeichnet wird, ist Abraham. Und Abraham wird in dem Zusammenhang als Prophet bezeichnet, wo er für Abimelech fürbitten soll. Und da ist er ein Prophet für Abimelech. Und er soll für ihn beten. Das heißt, in dem Zusammenhang wird das Wort Prophet genutzt, wo man eigentlich einen Sinn von Fürbitter meinen könnte. Da geht es nicht um, jemand sagt irgendwas voraus. Wisst ihr, wer als zweites als Prophet bezeichnet wird? Das ist Aaron. Aaron ist Prophet von Mose. Das heißt es in 2. Mose 7, Vers 1. Das fängt gleich damit an. Aaron ist Prophet von Mose. Was hat Aaron eigentlich gemacht? Aaron hat Worte gesprochen anstelle von Mose, weil Mose sich nicht so richtig getraut hat. Man könnte eigentlich sagen, Aaron war ein Fürsprecher von Mose. Das heißt, die ersten beiden Propheten, die im Alten Testament genannt werden, sind gar nicht so Typen, die irgendwie in die Zukunft sehen, sondern die sind eigentlich Fürbitter und Fürsprecher. Und interessanterweise auch das Wort vom Griechischen her, Prophetia, heißt einfach so viel wie für jemanden sprechen. Es geht dabei also nicht um die Zukunft voraussagen, um so eine Art Wahrsagerei. Tatsächlich kann eine Prophetie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beinhalten. Nicht nur die Zukunft. Das ist ein Teil davon und vielleicht auch der Teil, der immer am spannendsten ist oder so oder vielleicht am herausragendsten. Aber Prophetie kann Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umfassen. Es ist eigentlich ein Wort dafür, dass eine Mitteilung von Gott kommt für jemand anderes. Von Gott, der für jemanden, so dass für jemanden gesprochen wird. Im Alten Testament gibt es dann auch noch die Propheten, die wir so geläufiger kennen, so jemand wie Elia zum Beispiel. Der erste davon war Samuel, das war der erste Prophet. Und die haben eine total wichtige Rolle im Alten Testament. Auch weil die Priester so ein bisschen ihren Job nicht ganz so gut gemacht haben. Und Gott immer wieder sich jemand genommen hat, zu dem gesprochen hat und der hat dann zu dem Volk gesprochen. Das heißt, die Propheten im Alten Testament, die waren so die Mittler zwischen Gott und dem Volk dann. Die haben von Gott die Nachricht empfangen und haben sie weitergegeben an das Volk. Im Neuen Testament gibt es auch Propheten. Aber es sind nicht ganz so viele. Einer, der genannt wird, das ist der Agabus. Der ist ganz am Ende von der Apostelgeschichte, sagt er zu Paulus, hey, wenn du nach Jerusalem gehst, dann wirst du gefesselt. Und der macht das sehr bildlich, weil er sich selber auch fesselt. Es werden noch zwei oder drei andere genannt, aber die sind alle nicht so bekannt. Warum? Weil den Propheten im Neuen Testament und nach Jesus nicht die gleiche Rolle zukommt wie im Alten Testament. Im Alten Testament, so habe ich ja gesagt, sind es die Mittler, die empfangen die Nachricht von Gott und die geben das an das Volk weiter. Und das Volk muss damit was anfangen. Was ist im Neuen Testament anders? Wir hatten einen Vermittler, der zwischen Gott und uns vermittelt hat. Und das ist Jesus. Jesus hat diese Kluft zwischen Gott und uns ein für alle Mal hat eine Möglichkeit geschaffen, dass wir zu Gott kommen können. Und in Hebräer 4, Vers 16 heißt es, dass wir Zugang haben zu Gott. Dass wir Zugang haben zu diesem Thron. Im Neuen Testament wird immer wieder beschrieben, zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5, Vers 21, dass wir prüfen sollen, was von Gott kommt und das Gute behalten sollen. Wir sind in der Lage zu prüfen. Und das ist der Unterschied zwischen Propheten oder Prophetie auch heute, worauf ich gleich noch näher eingehe, und den Propheten im Alten Testament. Das Volk war dem so mehr oder weniger ausgeliefert und hat eine Nachricht von Gott empfangen und hat sie angewandt. Heute können wir selber zu Gott gehen. Wir haben Zugang zu Gott und können prüfen. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, Gott hat gesagt, dann sind wir in der Lage zu prüfen. War das eigentlich wirklich Gottes Reden? Dann können wir selber Gott nochmal fragen, hey Gott, wie meinst du das? Was soll ich damit jetzt machen? Wir können Prophetie prüfen. Und deshalb ist es nicht das Gleiche, Propheten im Alten Testament und Propheten im Neuen Testament. Aber es gibt Propheten noch, es gibt auch Prophetie noch. Es wird beides verwendet. Ich sag mal so ein bisschen, jeder kann Gottes Stimme hören. Und es gibt Leute, die das, wo Gott das ganz krass nutzt. Und je mehr man das nutzt, jeder kann Gottes Stimme hören, jeder kann eine Prophetie empfangen. Es gibt Leute, die machen das noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und irgendwann redet man davon, das ist ein Prophet. Das ist so das, wie man das nutzt, sag ich mal. Natürlich ist es immer so, wenn Gott zu einem spricht, braucht man irgendwie menschliche Worte, das auszudrücken. Und es kann manchmal sein, dass jemand tatsächlich was von Gott empfangen hat und das mit seinen eigenen Worten nicht ganz so klar ausdrückt. Das ist total verständlich. Wenn mir jemand was auf Deutsch sagt und ich versuche, das in Spanisch weiterzugeben, ich habe vorher gesagt, wir waren eine Zeit lang in Mexiko, ich kriege das schon irgendwie hin. Ich habe zwei Hände, ich habe zwei Füße und ich kann alle Wörter ungefähr so umschreiben. Meistens kommt dann noch so grob das an. Also zumindest unser Team damals hat uns so grob verstanden, was wir von denen wollen. Aber es gab trotzdem Missverständnisse, weil ich natürlich nicht die gleichen Worte nutzen konnte, die ich gehört habe. Und so ist es, wenn wir von Gott was empfangen und das weitergeben, manchmal ist es nicht ganz optimal getroffen oder wir fügen selber noch Worte hinzu, um irgendwie den Satz vollständig zu machen oder wie wir uns dabei denken. Und auch deshalb dürfen wir auch von Leuten, wo wir sagen, die haben auf jeden Fall was von Gott gehört, dürfen wir prüfen, okay, was davon behalte ich? Dazu muss man aber wissen, was ist eigentlich eine Prophetie oder was ist wichtig an einer Prophetie? Wie spricht Gott da? Und ich will euch ein paar Kriterien sagen, so eine Handvoll. Merkmale von einer Prophetie. Ich werde sie nicht so arg lang nennen. Sie sind auch nicht auf meiner Liste gewachsen. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Entfachende Gnade. Wen das so Zeug ganz viel interessiert, da geht es ganz viel um den Heiligen Geist, ganz viel um die Geistesgaben. Ich kann das Buch empfehlen. Das ist von einem Typ geschrieben, der heißt Johannes Justus. Das war quasi bis vor einem guten Jahr der Vorsitzende von unserem Bund, von dem BFP-Bund, wo wir als Gemeinde da dazugehören. Nur als Zusammenhang. Ich habe das Buch selber gelesen und ich fand es echt gut. Ich würde es auch verleihen. Es ist nur angemalt. Aber es ist gut. Hier die Werbung am Rande. Das ist nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen. Ich habe das da ein bisschen rausgezogen. Ich bin nämlich nicht so allwissend da drin. Merkmale zur Prophetie oder wie kann man Prophetie prüfen? Die ersten beiden Sachen sind eigentlich relativ selbstverständlich. Ich sage sie trotzdem, weil es eigentlich das Wichtigste ist. Das Erste ist, Prophetie verherrlicht Gott. Prophetie verherrlicht Jesus. Wir treffen uns als Gemeinde, weil es um Jesus geht. Wir treffen uns und bauen Reich Gottes, weil es um Gott geht. Wir leben für Jesus. Jesus ist der Mittelpunkt. Und deshalb all das, was als Prophetie kommt, zeigt letztendlich auf Jesus hin. Das Zweite finde ich auch relativ selbstverständlich. Es ersetzt nicht die Bibel. Es ist quasi, ich sag mal, bibelkonform. Es widerspricht Gottes Wesen nicht, wie er in der Bibel beschrieben wird. Und es stellt sich auch nicht darüber und sagt, ja, jetzt gilt seit heute was Neues. Die Bibel ist als solches abgeschrieben. Was in der Bibel steht, kann das dann eine Prophetie sein? Stimmt das so überein? Dafür müssen wir natürlich auch wissen, was in der Bibel steht. Bibel lesen ist gut. Kleine Seitenwerbung am Rande. Das Dritte ist, die Prophetie hat normalerweise einen dreifachen Zweck, einen dreifachen Sinn. Und den nennt Paulus. Das habe ich auch schon vorgelesen. Heißt es in 1. Korinther 14, Vers 3. Ich lese den Vers nochmal, weil ich hätte ihn an eurer Stelle schon wieder vergessen. Wer dagegen prophetisch redet, spricht zu Menschen. Er erbaut, ermutigt und tröstet. Prophetie erbaut, ermutigt und tröstet. Ich muss sagen, das sind eigentlich drei Worte, die ich alle drei ganz cool finde. Und wenn mir jemand was sagt, was mich erbaut, was mich ermutigt oder was mich tröstet, dann würde ich das eigentlich annehmen. Das hört sich doch ganz nett an. Mit dem Wort erbauen ist aber nicht nur gemeint, dass es was ist, was so mir ganz nett zusagt, sondern erbauen meint, wenn was auf ein gutes Fundament gebaut wird, was Sinnvolles dazu gesprochen wird, dann kann es auch sein, wenn da ein Stein krumm ist, dass der mal gerade gerückt wird. Also eine förderliche Korrektur auch sein kann. Auch das meint erbauen. Aber Gott sagt Dinge immer in Liebe und in Wahrheit. Bei Gott widerspricht sich das nicht. Und von dem her, normalerweise ist eine Prophetie erbauend, ermutigend oder tröstend. Ich sag mal, es gibt auch Ausnahmen, aber bei einer Ausnahme lohnt es sich immer noch zweimal zu fragen, ob das wirklich richtig ist. Aber es gibt sie. Also der Sinn einer Prophetie ist, sie ist ermutigend, erbauend und tröstend. Das Vierte, was ich auch schön finde, Prophetie bewirkt Freiheit. Prophetie dient dazu, Menschen in das Bild zu verwandeln, wie Gott sie eigentlich gesehen hat. Und das ist frei, in ihrem ganzen Potenzial. So, dass sie das tun können, wofür Gott sie bestimmt hat. Und das ist was Freude bereitet. Sag ich mal so. Aber es ist nicht ohne Herausforderung. Und das heißt es auch in 2. Korinther 3, Vers 17, da ist es, wo der Geist ist, da ist Freiheit. Und da es eine Geistesgabe ist, führt die auch zu Freiheit. Sie führt dazu, dass wir mehr in unser Potenzial kommen. Und das Fünfte, das sage ich so ein bisschen unter Vorbehalt. Eigentlich sollte es so sein und eigentlich selbstverständlich sein, aber ich sage es trotzdem unter Vorbehalt. Ich erkläre auch warum. Und zwar, eine Prophetie geht in Erfüllung. Was Gott sagt, das passiert. Weil Gott ist treu. Ich habe gesagt, ich sage es unter Vorbehalt. Warum? Wir haben als Menschen die Möglichkeit, uns dagegen zu wehren. Ganz einfaches Beispiel, wenn Gott sagt, hey, und wenn du heute in die Stadt gehst und du für zwei Menschen betest, du wirst Heilung erfahren. Was passiert, wenn ich nicht in die Stadt gehe? Werde ich dann Heilung sehen? Was passiert, wenn ich nicht für Menschen bete? Werde ich Heilung erfahren? Wahrscheinlich eher nicht. Dann passiert das nicht. Dinge, wo Gott eine Prophetie schenkt, die bereitet er vor. Und das sind wie offene Geschenke. Aber wenn wir woanders hingehen und das nicht abholen, dann passiert das auch nicht. Wir können die quasi ablehnen. Das ist möglich. Aber Gott bereitet die Umsetzung vor. Deshalb sage ich, wenn wir nach Gottes Plan streben und dem entgegenfahren, sage ich mal, dann gehen Prophetien in Erfüllung. Als Fazit kann man also sagen, Prophetien ist eine Art und Weise, wie Gott mit seinen Kindern redet, weil er sie liebt. Und genau das ist eine Motivation, oder das sollte die Motivation sein von Prophetie, von Geistesgaben allgemein, die Liebe. Egal ob für Sprachengebet oder Prophetie, Liebe. Ich hab jetzt beide so ein bisschen versucht darzustellen. Ihr habt gemerkt, wie unterschiedlich Zungenrede und Prophetie sind. Sie kommen von einem Geist. Sie dienen dazu, dass jemand auferbaut wird. Beim Zungengebet meistens eher der Beter, weil es für einen selber ist. Bei der Prophetie eher jemand anderes, wenn es weitergegeben wird. Ich glaube, ich habe nicht alles dargestellt, was Prophetie ist und was Zungenrede ist. Ich muss sagen, ich hatte in der Vorbereitung echt Spaß dran. Und ich habe auch nächste Woche und so im Laufe des Jahres noch mehr Seminar dazu. Ich werde da selber noch mehr zu lernen und ich freue mich drauf. Es ist nicht allumfassend, was ich dargestellt habe, aber es ist so ein Versuch eines Basiswissens. Was ist aber viel wichtiger, als dass wir wissen, was Zungenrede ist? Was ist viel wichtiger, als dass wir wissen, was Prophetie ist? Dass wir das anwenden. Dass wir das nutzen. Gott sagt, oder Jesus sagt in der Bergpredigt, wer bittet, dem wird gegeben. Und wir werden empfangen. Und ich glaube, das gilt auch für die Geistesgaben. In 1. Korinther 14 heißt es, dass wir uns um die Geistesgaben bemühen sollen, dass wir danach streben sollen. Das hat Andi auch schon gesagt, öfter. Und so will ich euch ermutigen. Egal, ob es Sprachengebet ist oder Zungenrede, was ja das Gleiche ist, aber je nach Wort, was ihr lieber verwenden wollt oder ob es Prophetie ist oder andere Geistesgaben, wovon ihr schon gehört habt oder wovon ihr schon gelesen habt, es ist gut, danach zu streben und das anzuwenden. Ich hatte vor einem guten Monat einen Traum, den ich an der Stelle teilweise weitergeben will. Und zwar habe ich geträumt, dass wir als Gemeinde einen Kirschbaum haben. Und ich war an diesem Kirschbaum und da waren andere Männer oder andere Leute da und die haben mit mir geredet und die sagten, im Moment habt ihr nur einen einzigen Kirschbaum als Gemeinde. Aber Gott wird noch so viel mehr schenken. Ihr werdet noch Bäume haben von ganz unterschiedlicher Sorte, die ganz viel Frucht tragen. Aber im Moment ist noch Zeit zu üben an diesem einen Kirschbaum, wie man eigentlich mit einem Baum umgeht. Ich kann euch nicht sagen, ob es dabei jetzt um Dienste, Gemeinden, Standorte, Leute, die sich bekehren, keine Ahnung was geht. Ich denke, es ist auch nicht so wichtig. Gott wird hinzufügen, wie auch immer das aussieht. Und ich denke, wir dürfen jetzt schon üben. Wir dürfen jetzt einen Probelauf machen, nah an Gottes Herz zu sein. Wir dürfen jetzt schon noch näher zu Gott hinkommen. Noch näher bei Gott sein. Und ich glaube, ein Teil davon sind die Geistesgaben. Weil die Geistesgaben sind dafür da, dass andere ermutigt werden. Die sind dafür da, die Gemeinde auszurüsten. So auch Prophetie und Zungenrede. Und deshalb bin ich fertig mit Reden. Eigentlich so gut wie. Und will euch einladen. Das Wichtigste an den Geistesgaben ist nicht darüber, was zu wissen, sondern das Wichtigste an Geistesgaben ist, die anzuwenden. Und ich will euch einladen, eure Augen mal zuzumachen und vor eurem Inneren zu Gott zu kommen. Und ich will beten. Und wenn ihr mit mir betet, dann dürft ihr das in eurem Herzen einfach tun. Es geht um das, was wie ihr vor Gott seid. Jesus, Gott, ich danke dir, dass wir Zugang haben zu dir. Ich danke dir, dass du uns nicht alleine gelassen hast, sondern deinen Heiligen Geist geschenkt hast. Und dass wir als Gemeinde Geistesgaben haben dürfen, dass wir die nutzen dürfen, dass wir einander ermutigen dürfen, dass du uns damit ermutigst. Und Jesus, wir wollen eine Gemeinde sein, wo es viele Geistesgaben gibt. Nicht, weil wir toll sind, sondern weil wir glauben, dass du Geistesgaben schenkst, um uns auszurüsten. Und wir wollen die Zeit jetzt nehmen und sagen, wir wollen da drin wachsen. Wir wollen üben. Wir wollen näher in dein Herz wachsen. Wir wollen erleben und sehen, was auf deinem Herzen ist. Und was auch immer du willst, das darfst du tun. Gott, wir haben heute Morgen von den Geistesgaben Zungenrede und Prophetie gehört. Und ich danke dir, dass es zwei Dinge sind, die du gerne gibst. Die du in die Gemeinde gerne gibst. Du bist nicht beschränkt auf das, du hast noch so, so viel mehr. Aber du willst die Zungenrede nutzen. Und du willst die Prophetie nutzen. Und Jesus, ich bin heute Morgen hier. Du kennst mein Herz. Und du kennst meine Geschichte. Und du weißt, was mich manchmal zurückhält. Aber du darfst mich gebrauchen. Und ich will euch einladen, dass, wenn ihr sagt, Gott, gebrauche du mich auch, indem Gott die Sprachengaben verwendet, dann steh einfach auf und sag, Gott, hier bin ich, als Zeichen da dafür. Gott, hier bin ich. Du darfst gebrauchen, wie ich bin. Du darfst mir die Zungenrede schenken. Du darfst mir Prophetien schenken. Ich will dir gehorsam sein. Wenn du sagst, ja Gott, hier bin ich, dann steh einfach auf. Als Zeichen zwischen dir und Gott. Mir hilft es immer total, was Symbolisches zu machen. Und ich glaube, es drückt auch vor Gott was aus. Heiliger Geist, du bist schon hier und du darfst hier wehen. Komm du mit deinem Feuer, schenk du uns deine Sprache, sodass wir Gott anbeten können. Nimm du weg, was uns hindert, was uns aufhält. Und gebrauche du unsere Worte. Wenn du in Sprachen beten kannst, dann darfst du das gerne tun, wenn du willst. Weil das ist was, was Gott ehrt. Jesus, wir anbeten dich. Und ich danke, dass du uns ermutigst und erbauen willst. Ich danke dir, dass du uns begegnen willst. Wir machen unsere Herzen weit, um dir zu begegnen. Jesus, ich danke dir, dass wir aus deiner Liebe leben dürfen. Ich danke dir, dass du uns ermutigst. Dass du uns deshalb Sprachengebet geschenkt hast. Und ich danke dir, dass wir Gemeinde sind, dass wir Familie sind, um einander zu ermutigen. Ich danke dir, dass wir nicht alleine sind. Sondern dass du einander uns geschenkt hast, dass wir einander auferbauen können mit den Worten, die du schenkst. Und Gott, es ist so gut, dass, wenn wir nicht weiter wissen, wenn wir nur Sackgasse sehen, dass wir einander haben und dass du zu anderen sprichst. Ja, wenn wir deine Stimme nicht klar hören, dann sprichst du zu anderen und ermutigst uns so. Deine Wege sind so, so vielfältig. Jesus, dein Wort sagt, dass du nichts tust, ohne es deinen Kindern vorher kundgetan zu haben. Und das glauben wir. Und so glauben wir, dass du Prophetie schenkst, um genau das zu tun. Dass wir einander ermutigen dürfen. Dass du uns als Gemeinde den Weg zeigst. Und wir wollen Gemeinde sein, wo Prophetie einen Platz hat. Gott ist nicht fertig. Weder für heute, noch für morgen, noch mit uns als Gemeinde. Bleib in der Erwartung, dass der Heilige Geist das schenkt, was er versprochen hat. Und wenn du was auf dem Herzen hast zu teilen, dann denke ich, darfst du das mindestens mit Absprache mit Andi tun. Weil wir wollen sehen, wie Gott in unserer Gemeinde wirkt. Und wir sehen uns danach, dass er es mehr tut. Amen.